machen heute Guacamole hier. Wir haben einen Kochworkshop. Nein, haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Guacamole gemacht habt oder so Früchte hattet, wo ihr dachtet, mega, da ist richtig was drin, ich freue mich drauf. Und dann machst du das auf und denkst, na, das war jetzt nicht der Burner. Ne? War was ganz anderes drin, als draußen drauf stand. Habe ich mir anders gedacht. Unter der Oberfläche war was anderes drin. Wir sind gerade, für alle, die heute das erste Mal da sind oder länger nicht da waren, mitten in der Predigtreihe und sind im zweiten Block. Es geht um die gute Botschaft. Die Bibel hat dafür einen Namen, die ersten Christen haben es das Evangelium genannt. Und wir sind gerade in diesem zweiten Block und gehen gemeinsam der Frage nach, was bedeutet das Evangelium eigentlich für uns als Christen? Wo erleben wir das Evangelium als Christen? Ist es eine Sache, die schon vorbei war, die schon mal erledigt ist? Oder hat es noch eine Relevanz, Alltagsrelevanz in unserem Leben? Carsten, vor 2 Wochen, war hier und hat uns mit hineingenommen in die Freude. In die Freude des Evangeliums, die wir erleben dürfen, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Hatte gesprochen von dem älteren Sohn, ihr erinnert euch aus dem Gleichnis. Dann hatten wir letzte Woche mit Jonathan, da ging es um die Frage, wie wir das Evangelium jeden Tag inhalieren dürfen. Gottes Gnade jeden Morgen neu erleben dürfen. Und heute schauen wir auf die Kraft des Evangeliums. Die Kraft, was die Bibel meint, wenn sie von dieser Kraft des Evangeliums spricht. Kraft im Griechischen, da steht das Wort Dynamis, für alle, die da irgendwo unterwegs sind. Dynamis im Sinne von Dynamit. Also da steckt eine Kraft dahinter, eine Sprengkraft, die unglaublich groß ist. Ich habe da hier so ein Bildchen dazu gemacht. Jawohl, ich stelle mir da so ein richtiges kleines Fässchen mit Schwarzpulver vor. So boom, da ist eine Kraft des Evangeliums. Das Evangelium hat die Kraft, alles auf den Kopf zu stellen, in deinem und in meinem Leben, als Christen. Die Kraft wie so ein Dynamitfass, wie so ein Potenzial, eingepackt in einer Hülle. Und die hat Gott dir und mir in die Hand gedrückt, wenn du Christ bist. Um mein und dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir feststellen und uns auch eingestehen, dass wir dieses Dynamis, die Kraft des Evangeliums, oft eher wie ein nettes Stück Dekoration behandeln. Wir haben uns über das Geschenk gefreut. Ja, cool, nehmen wir gerne Evangelium. Ich brauche das, ja. Aber was wir gemacht haben, wir haben das Dynamis in den Schrank gestellt. Zu den anderen Dingen, zur Dekoration. Anstatt es anzuzünden, legen viele Christen das Evangelium einfach beiseite und machen weiter wie bisher. Und dann fragen sie sich, wo bleibt der Knall? Wo bleibt die Veränderung in meinem Leben? Wo ist die Kraft, wo ist das Dynamis des Evangeliums? In 1. Korinther 1, Vers 18, dort lesen wir, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Für Nicht-Christen sagen, so ein Blödsinn, Evangelium verstehe ich nicht. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes, als Dynamit, als Dynamis. Das Evangelium ist die Botschaft vom Reich Gottes, wenn man das mal so zusammenfassen könnte. Alles, was Jesus gelehrt hat, diese Botschaft ist das Evangelium. Und wenn wir sie komprimieren, dann lassen die sich vielleicht auch so 4 Punkte zusammenfassen. Wir hatten die im letzten Jahr, als wir uns gemeinsam angeschaut haben, was ist eigentlich das Evangelium. Wir leben in einer gefallenen Welt. Punkt 1, du bist schuldig und du brauchst Vergebung. Jeder, ich und du, wir brauchen Vergebung. Das zweite, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für deine Schuld geschickt hat und für dich hat sterben lassen, damit du gerettet wirst. Das dritte, diese Rettung gibt es nur als Geschenk. Du kannst dir die nicht verdienen, du kannst die nicht kaufen, du kannst nichts dafür tun. Sie gibt es nur als Geschenk, wenn du bereit bist, Bankrott zu erklären. Zu sagen, ich kann es nicht, ich erkläre meinen Bankrott, ich brauche Jesus. Schritt 3. Und das vierte, jeder, der das tut, der zu Jesus kommt und um Vergebung bittet und an ihn glaubt, dem verspricht Jesus Vergebung der Sünden. Komprimiert auf 4 Punkte. Und wenn jetzt ein Mensch das tut, wenn jemand zu Jesus kommt, dann heißt es in Gottes Wort, er ist eine neue Kreatur, ein verändertes Wesen, aber gleichzeitig liegen wir im Kampf. Wir liegen im Kampf mit der Sünde, im Kampf mit der alten Natur. Und in diesem Sinne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sind wir als Christen nie fertig. Es gibt keinen fertigen Christen. Der Martin Luther, der hat es ja mal so schön bekannt formuliert, ein Christ ist im Werden und nicht im Gewordensein. Wir Christen, wir sind nicht fertig. Ein Christ ist immer im Werden. Es ist ein lebenslanger Prozess, ein Kampf. Aber als Christen brauchen wir das Evangelium jeden Tag neu. Wir haben allerdings einen Unterschied zu denen, die nicht Christen sind. Wir haben einen Riesenvorteil, denn wir müssen das Evangelium nicht erst neu kennenlernen. Wir kennen es bereits. Wir kennen bereits das Dynamis, die Kraft Gottes. Aber ob wir sie anwenden in unserem Leben, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Nur weil ich ein Dynamit in meinem Schrank habe, heißt es noch nicht, dass ich es anzünde. Kennen und anwenden sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ich kenne viele Christen, auch reife Christen, oder zumindest ältere Christen, ob sie reif sind, ist eine andere Frage, aber die sagen, ja, ich glaube an all das, aber du siehst es nicht in ihrem Leben. Und was wir uns jetzt angucken wollen, ist, wie schaut das aus? Und wenn ein Christ heute kommt und sagt, oh, ich habe ein Problem in meinem Leben, da ist die Sache XY, dann dürfen wir dort das Evangelium hineinsprechen. Was aber ganz oft passiert ist, wir erleben Moralismus. Ja, du musst dich noch ein bisschen verändern, da Verhaltensoptimierung noch an der und der Stelle. Probier doch mal das, verbessert dich in dem Punkt, an jener Stelle. Aber worauf wir abziehen, ist Verhaltensveränderung, Moralismus und nicht Evangelium. Was Jesus sagt, was wir wirklich brauchen, ist eine Veränderung in unserem Herzen tief drin. Wo genau ist der Unterschied? Moralismus, Veränderung, darum geht es heute, darum sind wir schon mitten im Thema. Und wie wende ich diese Dynamis, die Kraft Gottes des Evangeliums an? Und wir wollen das richtig praktisch machen und bevor ich da weitermache, würde ich gerne noch mit uns beten und lade euch ein, einfach im Sitzen mitzubeten. Ich danke dir, Jesus, für das Geschenk des Evangeliums. Ich danke dir, dass du uns liebst, dann dass du zu uns auf die Welt gekommen bist und dass du mein und unser Herz verändern möchtest. Herr, lass uns wieder neu staunen. Staunen über diese frohe Botschaft. Lass uns neu begreifen und lernen, wie wir in den kleinen Dingen des Alltags Evangelium hineinleben dürfen. Und ich bitte dich, tu das, was wir nicht von uns aus können. Verändere unser Herz. Amen. Die Bibel lehrt uns, dass alles, was aus einem Menschen herauskommt, also in Form von Gedanken, Emotionen, Verhalten, Worte, den Ursprung in uns drinnen hat, in unserem Herzen, im Herzen des Menschen. Und der Bibelabschnitt, den wir heute gemeinsam lesen wollen, der steht in Lukas 6, Vers 43. Wer eine Bibel hat, schlagt gerne schon mal auf, Lukas 6, Vers 43 bis 45. Und ich lese uns im ersten Teil mal nur den letzten Vers davon vor. Und wir lesen aber nachher das Ganze. Ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus seinem schlechten Schatzkammer nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Was wir im Herzen haben, das kommt auch aus uns raus. Und im jüdischen Verständnis ist das Herz, was hier gemeint ist, ist ein jüdisches Verständnis von Herz, nicht in erster Linie das Organ, also die Pumpe so, sondern da geht es um viel, viel mehr. Dazu gehört mein Wille, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Ängste, meine Nöte, meine ich als Person, mein Denken, die Weisheit und auch die Dummheit. Der Glaube, das ganze Streben eines Menschen, das ist das Herz. Ich könnte auch sagen, deine Identität, das, was du bist. Und entscheidend ist, dass wir verstehen, dass die Dinge, die aus uns herauskommen, ihren Ursprung in unserem Herzen haben. Und um das zu erklären, verwendet Jesus ein Bild. Das verwendet er immer wieder. Und wenn ihr in der kleinen Gruppe das nachbesprecht, gebe ich euch noch ganz viele mehr Bibelstellen dazu gerne mit. Wir machen heute nur eine davon. Aber es ist super, super spannend. Und immer wieder verwendet er ein Bild, nämlich das Bild vom Baum mit seinen Früchten. Da kommen wir jetzt schon in Richtung zur Moderation, unsere Früchte, die wir gesehen haben, und lesen als erstes mal den ganzen Textabschnitt. Lukas 6, Abvers 43. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Genauso trägt ein schlechter Baum keine guten Früchte. Jeden Baum kann man an seinen Früchten erkennen, an dem, was rauskommt oben. Von einem Dornbusch kann man keine Feigen pflücken und von Gestrüpp keine Trauben ernten. Ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus seiner schlechten Schatzkammer nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir helfen Bilder. Ich bin so ein Mensch, ich male immer alles auf, irgendwo muss eine Zeichnung her, einfach um die Dinge besser zu verstehen. Und ich habe gedacht, ich male das euch auch mal auf und lasst uns das gemeinsam an einem Bild nachvollziehen, wovon hier Jesus eigentlich gerade spricht. Was ist das hier? Und Jesus vergleicht uns Menschen wie mit so einem Baum. Der hat eine Krone oben, das sind Früchte, etwas, was man sieht, das ist das, was an der Oberfläche ist. Und das ist das wie bei einem Menschen auch, das, was aus uns herauskommt. Unsere Taten, unsere Emotionen, unsere Worte, alles, was man sichtbar macht. Aber Gott, der schaut tiefer. Der Mensch, wir sehen das, was vor Augen ist, aber Gott, der sieht auf das Herz. Er sieht auf das, was unter der Oberfläche ist. Und er sagt, weißt du, ganz ehrlich, mir ist schon wichtig, was du tust, aber eigentlich interessiere ich mich für dein Herz. Diejenigen, die gerade Altes Testament lesen, da gibt es manchmal so Bibelstellen, da denkst du, was der tut, ist Sünde, das geht gar nicht. Und Gott sagt auch noch, gut gemacht. Das hat ganz viel immer damit zu tun, wo ist das Herz eines Menschen. Gott sieht, was vor Augen ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und während wir manchmal denken, wow, der spielt super Klavier, das ist ja so ein toller Hecht, dann schaut Gott auf das Herz. Warum spielt er Klavier? Was steckt dahinter? Was ist die Motivation? Und jetzt haben wir gerade in Lukas 6 gelesen, dass die Früchte nicht mehr sind als das sichtbare Ergebnis unseres Herzens. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Hinter jeder Frucht steckt unser Herz. Und wir müssen lernen als Christen, von den Früchten auf das Herz zu schauen. Und das ist nicht immer ganz einfach zugegeben, ne? Manche Früchte, die sehen auf den ersten Blick, wir hatten es gerade, richtig gut aus, ne? Und dann machst du sie auf und dann denkst du, oh, das war nichts. Das habe ich falsch bewertet. Manchmal fällt es uns schwer, Früchte gut zu bewerten. Jetzt könnte auch jemand argumentieren, naja, wenn es eh so schwer ist, dann lassen wir es lieber. Das soll Gott allein machen, wir bewerten mal lieber gar nichts. Aber ich glaube, das wäre genauso falsch. Ich glaube, da würden wir auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen, denn Jesus fordert seine Jünger immer wieder präzise dazu auf, prüft die Früchte. Eine Stelle in Matthäus 7, 17, da heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das sagt Jesus gleich zweimal hintereinander. Prüft an ihren Früchten. Prüft die Früchte, aber nicht, weil die Früchte so toll wären, sondern um das Herz zu sehen. Das, was oben rauskommt, ist ein Indiz für das, was unter der Oberfläche passiert. Und so können wir uns auch selber prüfen. Bin ich voller Groll? Bin ich zornig? Bin ich wütend? Bin ich eifersüchtig? Was kommt aus meinem Herzen oben raus? Das sagt sehr viel über das, was unter der Oberfläche ist. Hinter jeder Frucht steckt ein Herz und wir müssen lernen, von den Früchten auf das Herz zu schauen. Das gilt für andere genauso wie für mich selbst. Und wenn wir lediglich versuchen, hier oben das Verhalten zu verändern, die Früchte, das, was rauskommt, dann werden wir feststellen, das ist unglaublich anstrengend, das ist Verhaltensmodifikation. Ich werde feststellen, ich werde versuchen, das so toll zu machen, dass die Menschen alle denken, wow, ist der super, das macht der ja richtig gut, aber das kostet richtig viel Kraft. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als hätte ich einen Obstbaum in meinem Garten und das ist ein schlechter Obstbaum und das ist so gammeliges, schrumpeliges Obst. Das ist so ich stelle mir, also in meinem Kopf habe ich so einen uralten Bosskopfapfel, der so zusammengeschrumpft ist. Schwaben kennen Bosskopf vielleicht. Und das sieht nicht schön aus. Und jetzt gehe ich her und sage, was könnte ich machen, um den Baum zu pimpen, damit die Leute denken, wow, der hat geile Früchte. Ich könnte jetzt hergehen und Spiegel aufstellen, ganz um den Baum, dass der mehr Sonnenlicht kriegt. Ja? Vielleicht funktioniert das, aber es ist richtig anstrengend, jeden Apfel gut auszuleuchten. Und wenn das noch nicht reicht, dann nehme ich vielleicht noch Lebensmittelfarbe und male die Äpfel an, schön rot. Ah, wow, gute Früchte, oder? Und wenn ich ganz engagiert bin, schnappe ich meine Apothekerspritze und spritze überall süßen Apfelsaft rein. Das auch noch gut schmeckt. Also, das Problem ist nur, das ist super anstrengend. Es kostet unglaublich viel Kraft. Und selbst wenn es mir gelingt, dass die Leute denken, wow, ist das ein toller Christ, toller Mensch, werde ich im nächsten Jahr das gleiche Problem wieder haben, denn die Früchte kommen ja wieder neu. Ich komme in eine Dauerschleife. Ich werde versuchen, immer wieder neu ranzugehen und ich löse nicht das Problem unter drunter, die Wurzel, das Herz. Die Folgen sind fatal und wir verausgaben uns und stellen fest, das ist nicht Kraft, das ist nicht Evangelium. Das ist mühsam, das ist unnötig, das ist anstrengend. Und ihr merkt, was Jesus mit diesem Bild von dem Baum sagen möchte, was aus einem Menschen rauskommt, hat seinen Ursprung in seinem Herzen. Jeff Vanderstelt, das ist ein Pastor, der hat eine steile These aufgestellt und ich habe lange überlegt, aber ich würde mich dem glaube, richtig anschließen. Denn er hat gesagt, hinter jeder Sünde steckt eine Lüge in unserem Herzen. Hinter jeder Sünde, hinter jeder Frucht, die oben rauskommt, steckt eine Lüge, die in unserem Herzen unten drunter ist. Das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und diese Lüge gilt es mit dem Evangelium zu identifizieren, zu entlarven, um Heilung hineinzubringen. Nicht bei den Früchten in erster Linie, sondern in den Wurzeln. Ein Pastor hat mir mal den Tipp mitgegeben, kümmere dich nur um die Wurzeln deiner Gemeinde, die Früchte kommen von selber. Und ich glaube, er hat recht. Es geht um die Wurzeln. Wenn wir die verändernde Kraft des Evangeliums erleben wollen, dann müssen wir lernen, die Spur von diesen Früchten zurückzuverfolgen bis zum Herzen, der eigentlichen Wurzel. Jeff Vandersteld, der hat, wie ich finde, 4 sehr gute, geniale Fragen formuliert. Und die gibt es auch auf der Homepage, wenn ihr wollt, zum Runterladen. Bei der Predigt sind die angehängt. Und die Antwort auf die eine Frage, eben auf die erste, verändert das Ergebnis der zweiten. Die sind so nach und nach aufeinander aufgebaut. Und wir gehen die mal miteinander durch und werden das gleich auch ganz praktisch mal ausprobieren. Die erste Frage ist, von unten fangen wir an, wer ist Gott? Also Identität. Was ist Gott? Wer ist es? Eine mögliche Antwort könnte sein, Gott ist Liebe. Und aus dieser Frage heraus resultiert, was tut Gott? Woran erkenne ich, dass Gott die Liebe ist? Worin wurde es sichtbar? Wenn Gott die Liebe ist, dann erkenne ich seine Liebe darin, dass er seinen eingeborenen Sohn für mich im Kreuz hat sterben lassen. Als ich noch Sünder war, zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht verdient hätte. Und wenn Gott das tut, was macht das aus mir? Wer bin ich dann? Meine Identität. Zu wem macht mich das, was Gott getan hat? Wenn Gott seinen Sohn für mich hat sterben lassen, dann bin ich ein Mensch, der von Gott von ganzem Herzen geliebt ist. Ein Mensch, der Liebe von Gott bekommen hat, obwohl er es nicht verdient hat. Ein geliebter Mensch. Und was macht das mit mir? Was für eine Folge kommt daraus heraus aus meinem Leben? Wie geht es mir dann damit? Wie sollte ich als geliebter Mensch leben? Ich darf andere lieben, so Gott, wie Gott mich geliebt hat. Weil ich weiß, seine Liebe ist so viel größer, so viel mehr, als ich sie verdient hätte. Diese 4 Fragen, die gucken wir uns gleich zusammen an einem ganz konkreten Beispiel an. Und ich nehme einfach mal Anke, und ich hoffe, wir haben jetzt keine Anke hier, das weiß ich jetzt nicht. Aber im Mitgliedsverzeichnis haben wir keine Anke, deswegen habe ich eine Anke genommen. Ja? Der Name ist frei erfunden. Anke hat Kinder und sie hat große Angst um ihre Kinder. Sie macht sich richtig Sorgen, denn sie fragt sich, was machen die eigentlich? Leben die mit Jesus? Gehen die mit Jesus oder wollen sie ein Leben ohne ihn leben? Wie kommen sie mit den Kindern aus der Nachbarschaft klar? Das fühlt sich an, als läuft das nicht so ganz rund. Und wie kommen sie in der Schule zurecht? Werden sie gemobbt? Was passiert da? Und diese Fragen, die fressen Anke auf. Sie machen sie kaputt, sie erdrücken sie so arg, dass sie nicht mehr aus noch ein weiß. Und so spricht sie mit einer Freundin. Sie treffen sich, das ist eine Freundin, die sie gut kennt aus der Gemeinde, und sie schüttet ihre Sorgen aus. Und jetzt stell dir vor, du bist die Freundin von Anke. Was würdest du Anke raten? Was würdest du sagen, Anke, ich habe jetzt hier Evangelium für dich so. Wie kann Evangelium jetzt in dieses Leben, an ganz einem praktischen Beispiel hineinkommen? Als Anke ihre Freundin davon erzählt, da malt die Freundin auf einer Serviette, die hat nichts anderes da, dann diesen Baum hier auf. Die beiden kennen den Baum, die haben das schon vorher davon gehabt. Und sie gehen dann zusammen diese Früchte durch und versuchen nachzuvollziehen, wie es von diesen Früchten, was es über das Herz aussagt. Diesen Weg nachzuverfolgen, hinter der Sünde die Lüge zu entlarven. Und sie machen das und die Freundin stellt der Anke die Frage, wie geht's dir gerade? Und sie schreiben das einfach mal so auf, die Früchte, die sie erlebt sind. Sie hat Angst, sie hat Furcht, sie hat Sorgen. Sie würde gerne das Ganze kontrollieren, aber sie merkt, ich kann es eigentlich gar nicht. Und basierend auf dem, was sie erzählt, fragt die Freundin sie dann, was macht es mit dir? Was glaubst du über dich selbst aufgrund dessen, was du gerade erlebst? Und sie sagt, wenn ich das so anschaue, ich bin ein Mensch, der es nicht schafft, die Kontrolle zu behalten. Ich würde gerne und ich glaube, ich müsste sie behalten, aber ich schaffe es nicht, ich kriege es nicht hin. Und wir hatten das schon, hinter jeder Sünde steckt eine Lüge. Und Anke glaubt, dass Gott die Kontrolle haben müsste, aber sie eigentlich nicht hat. Und sie glaubt, mehr Kontrolle zu bekommen über die Situation, wenn sie sich Sorgen macht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ihre Sorgen führen nur noch mehr zu Problemen. Und dann fragt die Freundin weiter, und was bedeutet das? Was glaubst du aufgrund dessen über Gott? Und sie sagt, Wenn ich mir das anschaue, ich spüre die Angst. Ich bin ein Mensch, der es nicht schafft zu kontrollieren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es fühlt sich so an, als wäre ich ihm egal. Als wäre ich Gott egal. Als hätte er gar nicht die Kontrolle. Vielleicht hat er die Kontrolle verloren oder er hat sie nie gehabt. Aber als wäre es Gott egal, wie es mir geht. Das glaube ich über Gott. Was tut Gott? Ich erlebe nichts. Und in diesem Moment wird aus diesem Gefühl, was sie hat, was sie verbalisiert, was sie ausspricht, stellt sie fest, was macht es eigentlich mit mir? Was glaube ich? Ich habe es vielleicht nie so ausgesprochen, aber ich glaube gerade in dem Moment, Gott hat nicht die Kontrolle über mein Leben. Und dann gehen sie eins weiter und sagen, angenommen, das, was du sagst, stimmt. Was glaubst du? Was ist dann dieser Gott für ein Gott? Wer ist Gott? Und dann sagt sie, dann ist er kein liebevoller Gott. Dann ist er nicht allmächtig und er ist nicht anwesend, er ist abwesend, er ist unfähig. Und als sie das ausspricht, erschrickt sie selber, weil das darf man als Christ ja nicht sagen, ne? Sowas darf man nicht sagen. Aber ich glaube doch, das darf man. Ich glaube, es ist sogar wichtig, dass wir bekennen und aussprechen, was wir in unserem Herzen glauben. Und das ist mehr als fühlen. Und wenn wir wirklich die Kraft des Evangeliums erleben wollen, dann müssen wir Gott erlauben, in die Tiefen von diesem, was wir in unserem Herzen manchmal glauben, auszusprechen. Und da hilft nur eins, nämlich ehrlich zu sein zu sich selber. Und manchmal hilft es, unsere Gedanken auch vor jemandem anderen laut auszusprechen. Denn wisst ihr, Gott will genau dorthin. An dieses Herz, was da drunter liegt. Er will an dein und an mein Herz. Und so oft, wenn Menschen anderen von ihren Schuld berichten oder Gott um Vergebung bitten, was sie dann in Wirklichkeit tun ist, sie bitten nur um Vergebung für das, was oben ist, für die Frucht. Oh, bitte verzeih mir, dass ich gelogen habe. Das war ein Fehler, tut mir leid. Das ist die Frucht. Du bitte verzeih mir, dass ich Pornografie angeschaut habe. Ich weiß, es war falsch, kannst du mir vergeben? Das ist die Frucht. Aber was unten drunter liegt, das ist das Herz. Die Herzensmotivation. Das Problem ist, wir gehen nur an die Oberfläche. Aber wir müssen lernen, Gott an unser Herz ranzulassen, an unsere sündhaften Überzeugungen, die aus der Tiefe herauskommen und dafür Büße zu tun, für die Lüge, die da drunter liegt. Manchmal ohne, dass wir es merken. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir an eine Lüge glauben. Unsere falsche Herzensmotivation. Die eigentliche Sünde im Herzen ist die Sünde hinter der Sünde, wenn du so willst. Und wenn wir nur an der Oberfläche bleiben, dann betreiben wir nicht sehr viel mehr als Verhaltensmodifikation. Es ist richtig, auch dafür sagen, es tut mir leid, aber das eigentliche Problem ist unser Herz. Und in dem Sinne pimpen wir unsere Früchte. In dem Sinne beginnen wir mit der Spritze, Saft reinzuspritzen. Das da oben, oh, mach das besser, das mache ich schöner, das kriege ich hin. Aber wir gehen nicht an die Wurzel. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das Problem ist das Herz, was drunter liegt. Und als Anke mit der Hilfe von ihrer Freundin diese Spur nachverfolgt, von oben, von ihren Gefühlen bis zu ihrem Herzen, dann merkt sie erst, was unter der Oberfläche vorgeht. Und das hätte sie nie so gesagt. Erst recht nicht in einem christlichen Gemeinderahmen, das kann man ja nicht sagen. Und wenn sie mal innehält, dann stellt sie fest, eigentlich glaube ich das ja auch gar nicht, aber wenn ich diese Früchte hier sehe, dann in dem Moment glaube ich es doch. In dem Moment, wo sie die Sorgen hat und im Zimmer sitzt, glaubt sie es doch. Und dann drehen sie gemeinsam den Spieß um. Sie sprechen Evangelium hinein, die gute Botschaft, die Botschaft vom Reich Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen, sonst können wir auch nichts hineinsprechen. Und sie drehen das um. Lass uns das auch nochmal zusammen machen. Sie beginnen nicht von den Früchten, um nach der Wurzel zu gucken, sondern sie beginnen bei der Wurzel und sagen, was glaubst du wirklich? Was glaubst du wirklich, was sagt die Botschaft der Bibel, das Evangelium, wer ist Gott? Dann sagt sie, Gott ist die Liebe. Und woher willst du das wissen? Woran siehst du das, dass das wirklich so ist? Was ist der Beweis dafür? Was hat Gott getan, um das dir zu zeigen? Dann sagt sie, Jesus starb für mich. Ja, und dann sagt die Freundin, du hast recht. Ja, als du noch Sünder warst, da starb Gott für dich. Er liebt dich so sehr, selbst dann, wenn du dir nicht selber mehr vertraust, dann liebt er dich immer noch. Auch wenn du dir Sorgen machst, wenn du Angst hast und wenn du versuchst, Gott zu spielen und die Kontrolle zu behalten, dann liebt er dich immer noch. Dann machen sie weiter, was glaubst du noch, wer ist Gott? Dann sagt sie, Gott ist allmächtig und er hat die Kontrolle über mein Leben und auch über das meiner Kinder. Und ein kleiner Hinweis, an der Stelle bekennt sie jetzt nicht ihre Gefühle, sondern ihren Glauben. An der Stelle bekennt sie das, was sie glaubt, was sie für wahr und richtig erfahren hat, was sie richtig hält. Und dann sagt die Freundin wieder, und woher weißt du das? Was hat Gott getan, um dir das zu zeigen, dass er allmächtig ist? Woran siehst du das? Er hat die Welt geschaffen. Er hat Satan besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. Und ja, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt, wenn es jemals so einen Zeitpunkt gab, wo alle Menschen gesagt haben, Gott hat die Kontrolle verloren, dann war das, als Jesus am Kreuz war. Hat jeder gesagt, jetzt hat er die Kontrolle verloren. Und es war gleichzeitig der größte Sieg Gottes, als er über Satan und den Tod gesiegt hat. Und da fragt sie weiter, was glaubst du noch? Was glaubst du noch über Gott? Ich glaube, dass Gott bei mir ist und ich glaube, er ist bei mir alle Tage bis ans Ende der Welt, bis es vorbei ist. Und woher willst du das wissen? Was tut Gott wieder, um dir zu zeigen, dass das wahr ist? Er hat mir den Heiligen Geist gegeben. Daran erkenne ich, dass es wahr ist. Und so geht es weiter. Stück für Stück darf sich die Kraft des Evangeliums, das, was Gott Jesus gelehrt hat, Stück für Stück wieder ausbreiten und die Gedanken erneuern. Und nachdem die beiden über Gottes Wesen gesprochen haben, schließen sie mit der Frage, und was macht es aus dir? Was ist deine Identität? Wenn das wahr ist, was sagt es über dich? Wer bist du dann? Wenn das wahr ist, und Jesus für mich starb, dann bin ich von Gott geliebt. Wenn das wahr ist, dass Gott allmächtig ist, dann bin ich nicht alleine. Wenn das wahr ist, dann bin ich nicht machtlos, weil Jesus der Sieger ist und ich durch ihn als Sieger hervorgehe. Und was erlebst du jetzt? Und dann schreiben sie zusammen die neuen Früchte auf, die sie, nachdem sie von unten nach oben gegangen sind, erleben. Auch wieder auf die Serviette, nämlich Liebe, Freude, Frieden und Hoffnung. Die breiten sich in dem Moment aus. Das Evangelium ist die gute Botschaft und sie hat die Kraft, mein und dein Leben völlig zu erneuern. Von den Wurzeln her und für all diejenigen, die ihr glauben. Wir haben es gerade vorher gelesen, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, Dummheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Als ich das jemand mal erklärt habe, hat er zu mir gesagt, wow, das kenne ich, ich habe das im Buch gelesen. Die Magie der positiven Gedanken. Also in meinem Inneren erstmal ganz laut Nein gerufen, so nein, es geht nicht um Magie der positiven Gedanken, Verhaltensveränderung. Sondern es geht darum, eine neue Identität zu bekommen. Eine neue Identität aus der Identität Gottes herauszuleben und nicht aus meiner heraus. Gott will uns ein neues Herz geben. Und in der Jüngerschaftsgruppe bei den Mädels habe ich mitgekriegt, habt ihr das direkt vor Weihnachten irgendwann gemacht? Habe ich schon gehört, richtig cool. Wir brauchen das, dass Gott unser Herz erneuert und uns eine neue Identität ergibt. Das Evangelium ist keine Sache, die nur bestimmte Menschen brauchen. So ganz bestimmte, die haben es nötig. Ich brauche das Evangelium. Ich brauche das Evangelium jeden Tag. Denn ich erlebe jeden Tag, wie ich falschen Glaubensgrundsätzen hinterherjag. Ich erlebe das bei mir, wie ich damit kämpfe, damit ich versuche, mein Vertrauen auf meine eigene Kraft zu setzen, als auf die Kraft Gottes. Wie ich den falschen Früchten hinterherjag. Ich brauche das Evangelium. Und wenn ich dann die Früchte vergleiche, das, was Gott als so ein unerwartet großes Geschenk in diesem Evangelium bereithält für mich, dann kann ich nicht anders. Dann wünsche ich mir diese Kraft, dieses Dynamis. Dann lasst uns nicht dieses Dynamis in den Wandschrank stellen, sondern lasst es aus dem Wandschrank rausnehmen und Evangelium anwenden auf unser Leben, auf unser Herz. Da heißt es in dem Katalog, wo Paulus die beiden vergleicht, aus Verbitterung wird Frieden. Aus einer Frucht der Hartherzigkeit gegenüber anderen Menschen möchte Gott einen demütigen Charakter machen. Wenn ich feindselig gestimmt bin, brauche ich Erneuerung für mein Herzen, dass Gott mir Liebe schenkt für den anderen das Beste zu wollen. Aus Zornausbrüchen dürfen Freude werden im Herzen, eine Freundlichkeit gegenüber anderen. Selbstsucht und Neid können dazu führen, dass wir ein gütiger Mensch werden, wenn Evangelium hineinspricht. Gott möchte Untreue ersetzen mit Treue. Gott will deinen Kritikgeist ersetzen durch Nachsicht, so wie Gott nachsichtig ist mit dir. Gott will, dass aus Streit Selbstbeherrschung wird und aus Parteiung Frieden, Frieden in unserem Herzen. Und dazu sind wir geschaffen. Gott lässt uns durch das Evangelium daran teilhaben, wenn wir bereit sind, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Ich brauche das Evangelium. Ich brauche es jeden Tag. Wir brauchen das Evangelium. Die Welt braucht das Evangelium. Ich lade euch ein, eine Minute stille zu werden und Gott das hinzuhalten. Wenn es dein Wunsch ist und du sagst, ich wünsche mir, dass Gott an dieser Stelle in mein Herz spricht. Vielleicht brauchst du zu Hause nochmal Zeit, dann lad dir gerne den Baum runter auf der Homepage und formulier das mal aus. Es hilft dir, Schritt für Stück mal aufzuschreiben, um die Wurzel rauszufinden hinter den Lügen, die wir glauben. Aber dann legt es Gott jetzt hin und sagt, Herr, bitte hilf mir, diese Wurzeln zu finden und ich will sie aufgeben für dich. Ich will sie dir hinhalten, dass du sie erneuerst. Und wir antworten dann zusammen mit dem Lied, Jesus, nimm zu in meinem Leben, nach der Minute Stille.